Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hi allerseits zur Episode 130 von Freitag, 31. Januar 2025. Ich bin Tobias Weckenbrock und jetzt ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich, dass du mir dein Ohr dafür schenkst. Und nicht nur mir, auch mein Kollege Teve Schäfer ist wieder bei mir. Den kennt ihr ja schon aus den vergangenen Wochen. Und ein externer Gast. Ja, ein externer Gast, das kommt hier in der regulären Freitagsfolge gar nicht so oft vor. Aber wir haben eine Frau hier im Studio, eine, die jetzt eine Lebensentscheidung für sich getroffen hat. Und du darfst gespannt sein, auf wen das hier zutrifft. Zu den großen Themen dann gleich mehr. Jetzt fangen wir wie immer an mit den Kurznachrichten der Woche. Steuern. Castrop-Rauxler mit Wohneigentum haben in den vergangenen Tagen Post vom EOV bekommen. Im Briefumschlag waren Gebührenbescheide, Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Grundsteuern. Darum gibt es die lautesten Diskussionen in Sachen Gebühren zurzeit. Und das liegt daran, dass sich schon seit Wochen Eigentümer kleinerer Häuser und Wohnungen erheblich ärgern über höhere Grundsteuerabgaben in diesem Jahr. Inzwischen haben sich die ersten Bürger auch schon mit Widersprüchen an die Stadt gewendet. Wir haben schon größere Geschichten gemacht über den Einspruch zum Beispiel von Karl-Heinz Hoffmann und den von Wilhelm Austermühle. Der eine ist eher persönlich gehalten und der andere wohl absolut wirkungslos. Warum, haben wir bei uns im Nachrichtenportal schon eingeordnet. Habt ihr auch Ärger oder seid vielleicht Gewinner der Grundsteuerreform, weil ihr weniger bezahlen müsst? Dann meldet euch doch auch mal bei uns unter podcast@ruhrnachrichten.de. Ghostwriter. Schaut ihr jeden Abend ins Dschungelcamp rein? Ich bin ganz ehrlich, ich bin da nicht so drin. Anders ist das bei einem anderen Castrop-Rauxler, Mickey Beisenherz. Der 47-Jährige, der einst in Henrichenburg aufgewachsen ist und ASG-Abiturient war, ist heute im Medien- und Moderatorengeschäft eine ganz große Nummer. Also sicher einer der bekanntesten Castrop-Rauxler, würde ich jetzt mal sagen. Letztens hat er zum Beispiel die Buchpräsentation von Robert Habeck in Berlin auf großer Bühne moderiert. Sonst ist er einer der erfolgreichsten Podcaster Deutschlands, ist Gastgeber im WDR in der wöchentlichen Talkshow Kölner Treff, ist Kolumnenautor und wahrscheinlich noch so viel mehr. Jetzt zurzeit ist er aber in Australien, also am anderen Ende der Welt. Und das ist eigentlich jedes Jahr im Januar so, schon seit vielen Jahren. Da steht er dann jetzt nicht vor der Kamera oder sitzt am Mikro, sondern er sitzt im Schnittcontainer und schaut sich da Unmengen an Highlight-Clips aus dem Camp an. Und dann schreibt er daraufhin Gags. Die gibt er später an das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen weiter. Und die stehen dann später bei RTL jeden Abend vor der Kamera. Also Urlaub auf RTL-Kosten für Mickey Beisenherz in Australien? Nee, keineswegs. Sein Arbeitstag ist da schon recht voll, beziehungsweise eigentlich die Arbeitsnacht. Er fängt nämlich abends an und macht morgens Feierabend. Abriss. An der Wartburgstraße am Hauptbahnhof laufen Arbeiten. Haus Bladenhorst und das Nachbargebäude verschwinden gerade nach und nach. Das Haus Bladenhorst hat ja eine 100-jährige Geschichte, aber es war von der Substanz wohl nicht mehr zu retten. Das hat uns zumindest Marco Zech gesagt. Der kaufte Grundstücke und Gebäude in diesem Bereich so im Jahr 2023, um dort was Neues zu errichten. 30 Millionen Euro wird das seine Firma C&M Holding kosten, und zwar für 2 oder 3 Wohngebäude und einen kleinen XXL-Garagenpark. Das hat er zumindest angekündigt. Da sollen dann bis zu 100 Wohnungen entstehen und der Fokus dieser Wohnungen soll auf Singles und Senioren liegen. Wir haben den Abriss jetzt in der vergangenen Woche aus der Luft betrachtet. Unsere Drohne ist also drüber hergeflogen und hat, wie ich finde, ein paar interessante Aufnahmen geliefert. Gewalt. Nach einem Gerichtstermin auf der Straße zuschlagen, das ist jetzt ganz sicher genau das, was man vielleicht nicht tun sollte. So kam es aber im April 2024 an der Bahnhofstraße. 2 Männer sollen auf 2 Gerichtsgegner losgegangen sein, darunter eine schwangere Frau und eben ihr Mann. Die wurden Opfer, der Mann kam auch verletzt ins Krankenhaus und das zog jetzt, also ungefähr 3/4 Jahr später, einen weiteren Prozess nach sich. Ergebnis: einer der Täter wurde verurteilt zu 8 Monaten Haft auf Bewährung, dem anderen konnte keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Politik. Im Bundestag ist Mittwoch Historisches passiert, das jetzt noch große Wellen wirft. Die Unionsfraktion, also aus CDU und CSU, hat einen Antrag zur Verschärfung von Migrationsregelungen im Bund durchgebracht, bei dem sie nur mit den Stimmen der FDP und der AfD eine Mehrheit erreichen konnten. Das war ihnen aber offenbar erstmals irgendwie egal. Und das wird jetzt als Tabubruch wahrgenommen. Unsere beiden Bundestagsabgeordneten, also Frank Schwabe und Michael Breilmann, haben wir direkt danach dazu befragt. Schwabe selbst stimmte gar nicht mit ab, weil der SPD-Mann zu der Zeit nicht in Berlin, sondern in Straßburg war und im Europarat zum Gedenken an die Opfer des Holocaust eine Rede gehalten hat. Seine Stimme hätte jetzt letztlich das knappe Mehrheitsverhältnis für die Union nicht verändert, aber es fiel halt doch auf, weil es ja eine namentliche Abstimmung gab. Er machte hinterher auf Instagram ziemlich heftige Nazi-Anspielungen in Richtung von AfD und Union. Und Michael Breilmann von der CDU, der wie alle außer einer einzelnen Unionskollegin aus Düsseldorf für den Antrag stimmte, sagte, es brauche eben eine entschlossene Maßnahme gegen illegale Migration und rechtswidrige Aufenthalte in Deutschland. Es gebe keine inhaltlichen Gespräche mit der AfD und erst recht keine Zusammenarbeit. Die AfD bezeichnete er als antisemitisch, rassistisch, ausländerfeindlich und rechtsextrem. Die Union treibe eine inhaltliche Politik zum Zurückdrängen der AfD durch das Lösen von Problemen voran. Man merkt schon, es ist allerhöchste Wahlkampfzeit. Gastro. Das Menükarussell dreht sich. 93 Restaurants sind in der ganzen Region dabei und in Castrop-Rauxel machen in diesem Jahr 3 Lokale mit. Haus Hölter Henrichenburg, Park Bad Süd in Castrop und die Trattoria Puglia in der Altstadt. Die Lokale bieten im Menükarussell 4-gängige Menüs mit Weinbegleitung an, darunter eben ein klassisches Essen und eine vegetarische Variante. Die Menüs kosten zwischen 60 und 80 Euro und können vom 1. Februar bis 31. März vor Ort verköstigt werden. Allen, die es probieren wollen, schon mal guten Appetit. Wir werden es ganz sicher auch testen und sprechen dann nächste oder übernächste Woche mal im Podcast darüber, wo es sich so richtig lohnt. Wo wir heute schon drüber reden, sind Trucksperren. Ja, das ist ein komisches Wort. Teve Schäfer erklärt uns aber gleich, was das ist und was es mit Castrop-Rauxel zu tun hat. Vorher widme ich mich aber erst einer Nachricht, die uns gestern, also am Donnerstag, erreichte. Dazu habe ich sogar die Hauptdarstellerin auch direkt ins Podcast-Studio eingeladen. Sie hat es auch nicht weit. Und ich sage es auch vorweg, es ist eine Nachricht mit einer gewissen Einschlagstiefe für die Castropper Altstadt. Interview ab. Wir haben heute einen besonderen Gast im Podcast-Studio in einer Freitagsfolge, also in einer Regelfolge, der jetzt nicht aus unserem Redaktionsteam kommt. Und zwar begrüße ich bei mir, Sie dürfen es selbst sagen,
Martina Tilker.
Hallo Frau Tilker, Sie sind zu uns gekommen mit einer Nachricht, die wahrscheinlich sehr für Überraschungen sorgen wird bei manch einem, der sich in der Castropper Altstadt auskennt. Sie schließen die Castropper Leselust.
Ja, das ist keine Herzensentscheidung, es ist eine Vernunftsentscheidung.
Welche Vernunftüberlegung hat Sie dazu geführt?
Die Vernunftüberlegung, dass 3 Mitarbeiter, eine möchte sich beruflich verändern, die möchte gerne aus dem Einzelhandel raus, 2 Mitarbeiter möchten in den Ruhestand und da ich selber auch gerade 64 Jahre alt geworden bin.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich wäre lieber jünger, dann gäbe es diese Entscheidung nicht. Habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt, also ich will auch sofort jemand Neues einstellen. Aber soll ich jemanden einstellen und dem sagen, ja, 2-3 Jahre noch? Es sei denn, derjenige sagt, oh, ich mache jetzt und ich begleite das ein bisschen, so wie derjenige das möchte. Und dann machen wir weiter. Also diese Option gibt's halt immer noch. Also wie
okay,
gesagt,
bleiben wir erstmal kurz bei dieser Option, das andere lagern wir nach.
Yeah.
Was müsste man, also Sie könnten ja nochmal empfehlen, warum man das unbedingt machen sollte oder warum Sie das 12 Jahre lang hier so mit Leidenschaft gerne gemacht haben.
Naja, also ich habe ja meine Ausbildung als Buchhändlerin erst mit 33 Jahren begonnen und ich bin halt leidenschaftliche Buchhändlerin. Also man wird nicht reich, aber man wird glücklich. Darum ist ja höchstwahrscheinlich die Stimmung auch bei uns in meinem Laden so ganz gut, wenn nicht so außergewöhnliche Dinge passieren. Also man muss eine große Liebe zu Büchern haben und auch zu Menschen. Und alles andere, den Rest, das kann man lernen. Und ich bin eine gute Ausbilderin.
Sie haben, glaube ich, sehr viel gearbeitet in den letzten 10 Jahren, oder?
Ja, habe ich. Also ich habe mindestens 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet.
Da bleibt nicht mehr viel Zeit für andere Dinge.
Nee, zum Lesen muss man noch Zeit haben.
Ja, stimmt, weil wenn man bei Ihnen reinkam und fragte, haben Sie ein Buch für einen 50-jährigen Mann, der sich so ein bisschen für Krimis und Skandinavien interessiert, da wussten Sie sofort, ja, dann kaufen Sie das hier. Steht hier vorne im Regal, würde ich empfehlen, ganz toll, da geht's da und darum. Also das ist wirklich ja Ihre Expertise, die Sie da eingebracht haben. Das ist auch aus meiner Sicht irgendwie unvergleichlich, habe ich so noch nicht erlebt. Wie lernt man denn sowas?
Ich glaube, das kann man nicht lernen. Ich glaube, das hat man oder das hat man nicht. Also ich meine, jetzt finde ich, dass alle meine Mitarbeiter super sind. Diese lesen alle gerne. Jeder liest ein unterschiedliches Genre. Also ich gebe ja zu, das einzige Genre, das ich nicht lese, ist Fantasy. Da bin ich auch nicht gut im Beraten, das muss ich auch sagen. Aber meine Mitarbeiterin, die jetzt eben den Wunsch hat, sich beruflich zu verändern, war da eben immer unsere Fachkraft. Die hat das großartig gemacht. Ja, und der ganze andere Rest, ich glaube, man muss Menschenfreund sein. Also man muss Menschen lieben. Und das tue ich. Und das tun alle bei uns im Laden.
Sie mussten ja jetzt in der Altstadt auch miterleben, wie es hier, naja, mit dem Einzelhandel rückläufig ist in den letzten Jahren. Der Trend hat sich aus meiner Sicht ja auch nochmal verstärkt und gäbe es dieses Innenstadtprogramm nicht, wo es Förderung gibt, dann hätten wir noch mehr Leerstände bei Ihnen gegenüber, zum Beispiel der Optiker ist raus, da ist ja im Prinzip schon fast gar nichts mehr los, wenn wir jetzt die Parfümerie nicht hätten. Es wird auf jeden Fall immer weniger. Ihre Schließung ist jetzt die nächste. Ist die Altstadt hier nicht irgendwie jetzt eigentlich dem Tode geweiht, in Anführungsstrichen?
Naja, das ist heute ja jede Stadt. Also du kannst ja hinkommen, wo du willst. Also auch in meiner Heimatstadt, in der ich gelernt habe, da bekommen sie noch nicht mal Kleidung der Firma Street Van, Tom Taylor oder Cecil. Da haben sie nur NKD, Taco und sowas halt alles. Also ich glaube, da ist einfach ein Trend da, den wir leider nicht mehr aufhalten können. Vielleicht kommt noch mal so etwas. Und ich glaube, wenn man eine Altstadt hat, dann muss man die, oder überhaupt eine Stadt hat, eine Innenstadt haben, sehr eng zusammenziehen. Muss da, also man müsste eigentlich hier jetzt sagen, die Banken müssen vom Marktplatz weg und da müssen die guten inhabergeführten Geschäfte hin und die Banken dann so ein bisschen auslagern und muss da dann so einen Hotspot schaffen. Ich glaube, dann kann sowas noch funktionieren. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch so eine Sehnsucht, vielleicht doch nochmal in den Laden zu gehen. Also ich kann es im Augenblick schlecht einschätzen und ich weiß auch, es hat überhaupt nichts mit Castrop-Rauxel zu tun. Also ich habe ja nun viele Vertreter, die also deutschlandweit rumreisen und ich habe neulich noch mit einer Kundenbetreuerin von unserem Großhändler gesprochen, die sagte, Stuttgart sieht ganz schlimm aus. Also es gibt keine Stadt mehr, die nicht schlimm aussieht.
Und Stuttgart würde man ja wirklich als Metropole bezeichnen. Genau. Ne?
Und ich meine, es ist auch nicht eine arme Stadt, vermute ich mal.
Sie haben jetzt entschieden, Schluss zu machen. Sie hatten schon mal gesagt, Sie wollen ohnehin irgendwann jetzt bald in den Ruhestand gehen, aber eigentlich wären es noch 2-3 Jahre gewesen. Was machen Sie dann jetzt 2-3 Jahre lang?
Das weiß ich auch noch nicht. Also ich muss sagen, ich glaube, man sagt dann so, man räumt dann mal so zu Hause auf. Also wenn man so viel arbeitet wie ich, da bleibt natürlich auch einiges liegen. Und sonst kann ich es mir ehrlich gesagt eigentlich überhaupt nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr. Ich musste ja mich irgendwann mal bei unseren Kindern rechtfertigen, die dann immer schon mal meinten, ich sollte jetzt mal aufhören zu arbeiten. Da habe ich gesagt, also Leute, ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, dass ich gerne arbeite. Ich arbeite einfach gerne. Und ich bin leidenschaftliche Buchhändlerin und ich habe ja hier noch meine Kollegin, die Frau Weber und ich, wir dürfen dann beide zum Arbeitsamt hingehen und uns arbeitssuchend melden. Ja, ich habe dann so diese Idee oder was ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht an die ein oder andere Schule herantrete und sage, ich kümmere mich mal, wenn ihr möchtet, um eure Schülerbibliothek und würde versuchen, weil ich auch gerne Kinderbücher lese, die Jugendlichen oder die Kinder zum Lesen zu motivieren. Also ich habe ja auch so eine Begeisterung für Kinderbücher und so weiter. Also das könnte ich mir so sehr gut als Ehrenamt vorstellen, Schön. Wenn man das denn will. Ne? Ohne ein Leben ohne Bücher kann ich mir nicht vorstellen. Kinder liebe ich auch. Schauen wir mal.
Also da müssen wir ja noch Disclaimer hinterlassen, wie man sie erreichen kann, wenn man sie jetzt in der Leselust nicht mehr erreicht. Also nochmal ganz kurz zu den Fakten. Sie sind noch bis wann? Ostern oder Ende März?
Ja,
oder
also unser letzter Arbeitstag soll der 26. April sein, der Samstag.
Okay.
Dann sind wir, müssen wir ja noch ausräumen und alles, dann sind wir noch ein bisschen da. Falls es jemand übernehmen möchte, also wie gesagt, also meine Vermieterin ist eine großartige Vermieterin, die wäre total dankbar, die ist auch sehr zugänglich, die ist sehr kooperationsbereit, also wir haben uns einfach in diesen 13 Jahren immer super gut verstanden, die hat auch schon ihre Tränen geweint, dass wir aufhören, ich natürlich auch schon und so wirklich vorstellen kann ich es mir tatsächlich nicht und ich kann immer nur sagen, es ist keine Herzensentscheidung, es ist wirklich eine reine Vernunftentscheidung.
So, also können Sie denn jetzt nochmal von Kundenperspektive gedacht Ihre Kunden guten Gefühles zum Beispiel zu Meierschen entlassen und sagen, da gibt es ja auch Bücher oder vielleicht in den Onlinehandel, wo ja ohnehin schon unheimlich viele Kunden
also
unterwegs sind?
Also meine Kunden, die würde ich dann in die Buchhandlung am Amtshaus nach Mengede entlassen.
Ja?
Ja.
Die können Sie empfehlen?
Ja.
Ist auch nicht so weit. In diesem Sinne haben wir auch nochmal einen Tipp für alle, die mit der Leselust hier, die durch die letzten 12 Jahre oder 13 Jahre gegangen sind. Von uns aus, liebe Martina Thielker, erstmal alles Gute für das, was kommt, aber wir bleiben natürlich in Kontakt. Wir werden über den letzten Öffnungstag berichten, über die Ausräumarbeiten und natürlich auch herzlich gerne darüber, wenn sich noch jemand finden sollte, der Ihr Angebot, annimmt und mal bei Ihnen vorbeikommt in den nächsten Wochen und mit Ihnen mal spricht, ob es eine Option wäre, den Laden in irgendeiner Weise weiterzuführen.
Ja, das wäre mir, ehrlich gesagt, die liebste Option.
Alles ist offen. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit hier am Mikro. Martina Thielker, ein herzliches Glück auf.
Danke gleichfalls.
Thewe, wir hatten gerade einen externen Gast hier im Podcaststudio, die Martina Thielker von der Leselust. Wie findest du das eigentlich, wenn man hier im Podcast auch mal andere Leute zu Gast hat?
Ich finde das ganz gut, wenn das so abwechslungsreich ist.
Du hattest ja auch vergangene Woche, und da machen wir mal ein bisschen Werbung kurz, eine Dame hier bei uns im Podcast, da haben wir eine Spezialfolge zugemacht, Ursula Katrina. Da spiele ich auch mal einmal einen kleinen Ausschnitt jetzt ein. Und da hören wir mal rein, was die so zu erzählen hatte.
Wie reagieren Menschen, wenn sie so eine Todesnachricht bekommen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche verfallen wirklich in eine Schockstarre. Es gibt Menschen, die sagen, das stimmt nicht, sie lügen mich an, das kann überhaupt nicht sein, sie erzählen mir Geschichten. Es gibt Leute, die anfangen zu schreien, es gibt Menschen, die völlig nur noch weinen. Es gibt wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das ist auch völlig in Ordnung so, weil Menschen reagieren unterschiedlich. Und man kann dann einfach nur da sein und sagen, okay, wir gucken jetzt, kommt man in ein Gespräch oder muss man einfach nur erstmal da sein und die Hand halten, vielleicht, wenn das möglich ist, und abwarten.
Wahnsinn.
So ganz kurz nochmal im Nachklapp, wie fandst du das Gespräch mit Ursula Katrina?
Das hat mich sehr beschäftigt, auch im Nachhinein noch, weil sie ja wirklich emotionale Geschichten erzählt von Menschen, die in tiefen Krisen stecken. Und da musste ich dann auch erstmal drüber nachdenken. Ich glaube, das ist ein Ehrenamt, was mir vielleicht auch liegen könnte. Ich kann es mir jetzt im Alltag erstmal nicht vorstellen, solange ich hier noch so arbeite. Aber wenn ich mal in Rente bin oder so, könnte ich mir vorstellen.
Du hörst ja auch gerne zu und hast jetzt zugehört zu dem Thema, über das wir sprechen wollen. Trucksperren.
Themensprung.
Ja, das ist jetzt ein echt harter Sprung. Ne? Wir springen hier von Telefonseelsorge zu Terrorverhinderung.
Ja, der Kontext ist natürlich Magdeburg. Da hat eine sogenannte Überfahrtat stattgefunden, wo ja jemand mit einem Fahrzeug auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist und ja leider sehr viele Menschen erwischt hat.
Nun ist ja aber eigentlich nicht Magdeburg unser Thema, sondern Castrop-Rauxel. Was hat das jetzt mit Castrop-Rauxel zu tun?
Es wurde ein Antrag gestellt im Stadtrat. Der ist ja am 6.2., glaube ich. Und da hat die CDU einen Antrag gestellt zum Thema Trucksperren, und zwar, dass die angeschafft werden sollen für 15.000 Euro. Die sollen im Haushalt bereitgestellt werden. Jetzt nochmal ein Änderungsantrag zu dem Haushalt nächstes Jahr. Und da will, dass die CDU, dass Trucksperren gekauft werden.
Wie sehen die aus? Was ist eine Trucksperre.
Eine Trucksperre, das sind diese Dinger, die du vor eine Veranstaltung stellen kannst, damit da keiner mit dem Fahrzeug reinfahren kann.
Also Würfel oder Wasserkanister habe ich auch schon mal gesehen. Oder was ist das?
Es gibt die unterschiedlichsten Modelle davon. Ich habe von einer Herner-Firma was gesehen. Die sind rot-weiß und ja, wie so ein Stangengerüst irgendwie. Die sehen gar nicht so aus, als würden die so viel aushalten. Aber dann gibt es da so Videos, wo da so ein LKW volle Kanne reinfährt und dann tatsächlich aufgehalten wird. So Crash-Test-Videos. Ich bin dann nächste Woche auch mal da in Herne. Ja, und schaue mir das in der Praxis an. Ich denke, das ist nicht jeden Tag Crash-Test, aber ich lasse mir das mal erklären, wie das funktioniert und mache dann einen Artikel dazu.
Vermutlich müssen die ja auch zu handhaben sein, zum Beispiel beim Aufbau und so. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie Sattelschlepperladungen hier jedes Mal zu irgendeiner Veranstaltung ankarren, ne?
Das soll eine Ein-Mann-Lösung sein, sodass eine Person das alleine aufstellen kann.
Okay. Und trotzdem so massiv, dass es ein LKW aufhält.
Ja, genau. Also in den technischen Feinheiten bin ich noch nicht drin. Mich hat natürlich interessiert, wie kommt dieser Antrag überhaupt zustande? Weil da steht drin, der Fachbereich 32 der Stadtverwaltung habe das angeregt und die CDU finde das auch gut.
Okay, genau. Bei der Politik, das müssen wir ja nochmal einmal vielleicht deutlich machen, so eine Anschaffung in einem größeren Maßstab kann jetzt die Stadtverwaltung nicht eigentlich aus dem laufenden Geschäft selbst machen, sondern braucht dafür eine politische Mehrheit im Stadtrat. Dafür ist der Stadtrat da. Und die CDU ist ja eine der Fraktionen im Stadtrat, die zweitgrößte, aber nicht die Regierung, nicht Teil der Koalition von Rot und Grün, sondern eigentlich die größte Oppositionsfraktion. Und so eine Partei kann eben Anträge stellen, auch für Anschaffungen außer der Reihe. Du hast vorhin gesagt, die jetzt noch nicht im Haushalt veranschlagt ist. Dafür braucht es einen politischen Beschluss. Und genau, jetzt sagst du aber, die kommt aus dem Rathaus oder die Idee oder woher kommt sie genau?
Da steht ja drin, Fachbereich 32.
Was ist das für ein Bereich?
Das ist das Ordnungsamt.
Okay.
Thomas Thiel ist Ordnungsamtsleiter und CDU/FDP-Bürgermeisterkandidat. Und
für die Kommunalwahl im Herbst.
Ich glaube, ohne seine Zustimmung wird dieser Antrag nicht im Namen des Fachbereichs 32 sozusagen da irgendwie drin sein. Und er hat ja auch noch die Funktion als CDUler. Insofern kann man sich vorstellen, dass er da vielleicht ein bisschen die Finger im Spiel hatte. Offiziell habe ich aber nur gehört, das kommt aus diesem Fachbereich. Wer das da aber genau angeschoben und eingereicht hat sozusagen und der gegenüber der CDU kommuniziert hat, das ist intern.
Okay. Das heißt also, womöglich, das können wir ja mal jetzt vielleicht in der Analyse mal einschätzen gemeinsam, gibt es jetzt bei öffentlichen Veranstaltungen in Zukunft, wie, weiß nicht, Castrop kocht über, Kirmes, Weihnachtsdorf, ich weiß nicht, Rennwiesenfestival, wo ja auch ein Castroper Rennen wieder stattfinden wird in diesem Jahr, wird es jetzt an den Zufahrtswegen möglicherweise künftig solche Aufbauten geben?
Oder genau.
Was ist der Hintergrund der Idee?
Es gibt natürlich immer schon Sicherheitskonzepte. Da gibt es so eine besondere Gruppe, die kommt dann immer zusammen und da muss der Veranstalter dann sein Konzept vorlegen und dann wird das nochmal diskutiert. Und ein Thema, das wohl oft da diskutiert wird, auch sehr intensiv offensichtlich, ist Überfahrtaten zu verhindern. Das heißt, Fahrzeuge dürfen da nicht reinkommen. Und dann gibt es da verschiedene Wege, wie man das verhindern kann. Ich glaube, beim Weihnachtsdorf war es sehr, sehr schwierig, da irgendwie reinzufahren, weil da außenrum überall Hütten standen und so. Und das wird natürlich schon mitbedacht. Mhm. Nur jetzt soll nochmal ein extra Faktor da hinzukommen, um das wirklich nochmal sicherer zu machen.
Manchmal ist ja die Stadt selbst als Stadtmarketing-Veranstalter, manchmal ist es aber auch Kass-Konzept zum Beispiel, oder ein privater Veranstalter wie Bubio Leuthold mit seiner Gemeinschaft, Gastronomie-Gemeinschaft, die Castrop kocht über organisieren, die müssen sich dann diese Trucksperren einfach nicht selbst kaufen, sondern können sie dann ausleihen für das Event oder gemeinsam mit der Stadt das aufstellen, nehme ich an. Oder ja. Was ist der Plan?
Nicht jeder private Veranstalter kann sich das ja vielleicht leisten, alle Zufahrten abzusperren. Wenn ich jetzt einen Flohmarkt auf dem Markt organisieren würde, dann könnte ich ja gar nicht so ein riesen Sicherheitskonzept gewährleisten.
Ja, lange Straße ist ja häufig Flohmarkt, könnte man sich ja auch, also wir wollen das alles nicht an die Wand malen, aber es gibt ja solche Taten. Ne?
Ja, und dann soll ich die Möglichkeit bekommen, als Veranstalter diese Trucksperren zu bekommen und die in mein Sicherheitskonzept einzupflegen, damit das sicherer wird. Ja.
Ob es dazu kommt, wissen wir aber noch nicht. Was braucht es jetzt dafür?
Dafür braucht es eine Mehrheit im Stadtrat. Und die CDU und FDP, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die haben erstmal keine Mehrheit, wenn die alleine abstimmen würden.
So ist es.
Sondern da müsste dann noch jemand von den anderen Fraktionen mitstimmen. Mal sehen.
Wie ist da so deine Einschätzung? Hast du dich schon umgehört? Also man könnte ja mal bei der SPD-Fraktion nachfragen. Wie ist da so die Stimmungslage?
Ja, ich habe mit Michael Breilmann neulich gesprochen, CDU-Fraktionsvorsitzender. Und er sagte, das sei auch schon mit Herrn Krawagna, dem Bürgermeister, schon mal vorgefühlt worden und mit der SPD. Und man könnte sich vorstellen, dass man da eine Mehrheit zustande kriegt. Aber ja, wie es dann in Wirklichkeit aussieht, sehen wir dann erst im Stadtrat.
Wir haben ja tatsächlich im Stadtrat anders als oftmals im Bundestag jetzt auch manchmal flexible Mehrheiten. Die sind dann eher an der Sache orientiert und wollen überlegen, ob sie es jetzt gut finden oder nicht. Und da gibt es dann tatsächlich ja auch immer Fraktionsberatungen im Vorfeld der Sitzung. Und da kann es auch immer mal sein, dass es einstimmige Entscheidungen aller Fraktionen gemeinsam gibt zu irgendwelchen Punkten. Und manchmal tatsächlich auch Anträge aus der Opposition, wo sich dann auch die rot-grüne Mehrheitskoalition kurz schließt und sagt, ja, finden wir gut, machen wir mit. Es passiert im Stadtparlament auf jeden Fall häufiger als im Landes- oder im Bundesparlament.
Meine Einschätzung ist, in diesen Zeiten mit den Diskussionen und Debatten, die wir gerade führen, kannst du das schwer ablehnen, wenn das auch nur so eine relativ geringe finanzielle Auswirkungen hat wie 15.000 Euro. Wenn du dann solche Sperren bekommst, die du vorher vielleicht ja extern nochmal beschaffen musstest, was ja auch Geld kostet, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das durchgeht. Ich habe auch im Vorgespräch mit dem Geschäftsführer von diesem Herner Unternehmen, die Trucksperren herstellt, gesprochen und der sagte, die sind gerade richtig unter Feuer, dass sie bis Karneval noch ganz viele Trucksperren an verschiedene Städte und Kommunen in der Umgebung ausliefern sollen. Das ist ein Thema, das gerade in der Region offensichtlich eine große Rolle spielt und ich könnte mir vorstellen, dass es deutschlandweit eine Rolle spielt.
Also wir warten mal die Ratssitzung ab, da sind wir natürlich vor Ort und werden im Nachgang berichten. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Vorbereitung und wer das selbst verfolgen will, kann natürlich in einer Ratssitzung auch selbst dabei sein. Die ist im Ratssaal am Europaplatz. Am Donnerstag um 17 Uhr.
Man darf sogar Fragen stellen, ne? Als Einwohner.
Ja, Fragestunde am Anfang, genau. Da muss man sich dann einmal namentlich vorstellen und darf dann eine Frage platzieren, entweder an die Verwaltung oder an die politischen Fraktionen. Die müssen dann auch beantwortet werden.
Eine gute Gelegenheit, wenn man ein Thema hat, einfach mal ran da.
Genau, und wer da hingeht, der muss sich aber auch darauf einstellen, dass sehr, sehr viel über Finanzen gesprochen wird, denn die Haupttagesordnungspunkt dieser Ratssitzung, das ist eine Sonderratssitzung, ist der städtische Haushalt für das Jahr 2025 und da werden auch viele Fraktionsvorsitzende unterschiedlicher Parteien dann sprechen, wie sie die finanzielle Lage der Stadt sehen und auch, naja, diese Haushaltsreden werden oft so auch für politische Rundumschläge genutzt. Einmal im Jahr darf der Fraktionsvorsitzende dann über das zukünftige Jahr in Castrop-Rauxel ein bisschen laut überlegen.
Oha.
Ist aber auch manchmal spannend, also da kommen auch interessante Sachen bei rum und auch zum Teil hitzige Debatten. Also ich, der sich ja für Politik auch ein bisschen interessiert, finde das eigentlich immer relativ unterhaltsam.
Ja, genau. Und wer es nicht unterhaltsam findet, kann auch eine Frage stellen in der Einwohnerfragestunde und dann abhauen, weil die ist immer am Anfang.
Genau, auch das geht. Also, in diesem Sinne, nochmal eine Einladung zur Ratssitzung und dir, Thewe, herzlichen Dank hier für die Einordnung.
Gerne, Tobi. Hau rein.
Glück auf. Was gibt's am Wochenende zu tun? Electric Callboy spielt auf einem der seltenen Konzerte in der Region. Allerdings ist das selbst auf die Beine gestellte Escalation Fest in Oberhausen am Samstag ab 16 Uhr schon ausverkauft. Tut mir leid. Als ich jedenfalls Donnerstag in die Ticketverkaufsbörse reingeschaut habe, da gab es noch genau ein einziges VIP-Ticket in einer der Suiten. Da gibt es dann auch Essen und frei Trinken dazu und das kostete 230 Euro. Die Fans der Castrop-Rauxeler Metalcore Band dürfen sich im Programm unter anderem auch auf eine Band meiner Jugend freuen. Die H-Blocks aus Münster stehen auch im Line-Up. Allen, die hingehen, viel Spaß. Aber eigentlich wollten wir uns ja auf Castrop-Rauxel selbst fokussieren, wenn es um Veranstaltungen geht. Da schauen wir auf zwei Dinge am Sonntag. Zuerst ist das ab 12 Uhr bis 16 Uhr die Hochzeitsmesse im Vienna House Easy, das ihr vielleicht besser kennt als Hotel Goldschmieding. Da gibt es im historischen Herrenhaus also ganz viel zu sehen zum Thema feierliches Fest bei einer Eheschließung. Der Eintritt ist frei. Ab 19 Uhr könntet ihr, wenn ihr Interesse habt, dann in die Stadthalle gehen. Da gibt es die Show Dance Masters, Best of Irish Dance. Die Halle ist fast ausverkauft, es gibt aber noch in allen drei Kategorien ein paar Restkarten. Auch ein paar nebeneinander. Sie kosten 50, 58 oder 65 Euro und sind über Reservix im Internet erhältlich. Ich will auch diese Episode beenden mit zwei Lesetipps. Vor 5 Jahren war Corona. Da kam das Virus gerade aus Asien über die ganze Welt. Und auch Castrop-Rauxel erlebte mindestens mal 2 Jahre, die von der Pandemie total geprägt waren. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir unheimlich viel über Corona berichtet haben. Theve Schäfer hat sich jetzt, 5 Jahre nach dem Ausbruch, mit Geschäftsleuten unterhalten. Wie ist das eigentlich mit der damaligen Soforthilfe gelaufen? Hat sie im Rückblick wirklich was bewirkt? Gab es hinreichend Gelder? Vera Kopitecki vom Kinderschuhladen BAM und Stefan Wagener vom gleichnamigen Friseursalon haben ihm dazu Einblicke gegeben. Das ist lesenswert. Wer es eher persönlicher mag, der kann von Theve Schäfer ebenfalls recherchiert auch etwas über den Betreiber des Sparta Gym an der Lange Straße in Habinghorst lesen. Der heißt Chris Stallmann. Er arbeitet auch im Ordnungsdienst der Stadt, also im KOD. Und ehrlich gesagt, es ist beeindruckend und beängstigend zugleich zu lesen, was er in seiner Kindheit miterleben musste. Chris ist im Gespräch mit Theve sehr, sehr offen damit umgegangen und seine harte Lebensgeschichte könnt ihr jetzt bei uns nachlesen. Ich weise an dieser Stelle kurz auf RN Plus hin. Das ist unser Label, unter dem solche aufwendigen Geschichten erscheinen. Nur Mitglieder unserer Community können diese Geschichten lesen. Wir wollen aber niemanden ausschließen. Auch du bist eingeladen, Teil unserer Community zu werden. Also ab in den Kreis der Leute von RN Plus. Damit refinanzieren wir unsere Arbeit und auch die, die wir hier in den Podcast stecken. Also testet doch mal, ob es euch im Alltag weiterhilft und Spaß macht. Die ersten 4 Wochen kosten 1 Euro. Unser Team sagt tausendfach Danke. Abonnier doch bitte unseren Podcast, teile ihn mit Freunden, wenn er dir gefällt, oder schenke uns 5 Sterne bei Apple oder Spotify. All das hilft uns auch. Ich sage Danke, ich bin Tobias Weckenbrock und sende ein herzliches Glück auf.